Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für die schöne Musik. Herzlichen Dank auch für den Gesundheitsvortrag. Ich habe mit großem Interesse zugehört und Sie wissen jetzt vermutlich, warum ich beim Predigen niemals an einer Stelle stehe. Nicht wahr? Bewegung ist wichtig auch für die, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und wir sind heute am sechsten Abend unserer Reihe vom Schatten zum Licht. Wir haben gestern uns mit einem sehr wichtigen und in der Christenheit durchaus kontrovers diskutierten Thema befasst, nämlich mit der Frage des Ruhetags. Wann ist der heilige Tag Gottes? Welches ist der Tag, den Gott gesegnet und geheiligt hat, damit wir an ihm ruhen? Wir haben gesehen, dass der Sabbat, der siebte Tag der biblischen Prophetie, des biblischen Gesetzes, der Schöpfungsgeschichte, der Tag ist, der auch heute noch als Ruhetag für die Gläubigen vorgesehen ist. Das Thema heute Abend ist nicht minder kontrovers. Auch hier gibt es viele verschiedene Theorien und auch diesmal wollen wir die Bibel sprechen lassen und dann auch sehen, was dieses Thema im Kontext der biblischen Prophetie uns zu sagen hat. Das Thema ist sehr ernst. Man könnte fast sagen, es ist todernst. Es geht nämlich um den Tod. Licht am Ende des Tunnels. Für viele Menschen ist das Thema des Todes ein großes Mysterium. Aber wir haben schon gesehen, biblische Prophetie und die Aussagen der Bibel lösen so manches ansonsten für Menschen unlösbare Rätsel. Und das wollen wir heute Abend auch wieder erleben. Bevor wir allerdings in das Thema hineinsteigen, wollen wir heute Abend mit einem Gebet starten, wozu ich uns alle ganz herzlich einlade. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt gemeinsam dein Wort studieren können, dass wir lernen können, was du über Fragen des Lebens und des Todes zu sagen hast. Dass wir nicht mehr irritiert werden durch verschiedenste Meinungen von Menschen, die irgendetwas sich ausgedacht haben über das, was möglicherweise nach dem Tod kommt, sondern dass wir unsere Hoffnung auf die Zukunft, auf ein genauso sicheres Fundament setzen können, wie in den Themen zuvor auch, als wir über dich und deinen Charakter und die Weltgeschichte und den Erlösungsplan nachgedacht haben. So möchten wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist und dass wir verstehen, was wir lesen. Das bitten wir im Namen unseres Erlösers Jesus Christus. Amen. Der Tod ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Ein Thema, über das viel nachgedacht worden ist. Ein Thema, über das viele Menschen sehr viel geschrieben haben. Es sind Gedichte verfasst worden über den Tod, Romane geschrieben worden, Lieder gedichtet worden, über das Thema oder komponiert worden, um den Tod besser zu verstehen. Und doch bleibt er für die Menschen irgendwo ein Mysterium. Was passiert, wenn ich sterbe, oder passiert gar nichts? Wenn man eine Trauerfeier besucht, zu einem Begräbnis eingeladen ist, dann kann man sehen, wie oft kirchliche, christliche Redner sich in sehr interessante Widersprüche verstricken. Da heißt es dann mit Blick auf den Sarg, dass Herr oder Frau so und so, nicht wahr, ein wunderbares Leben gelebt hat, und das wird dann in allen Einzelheiten beschrieben und die Person, der Redner, schaut immer wieder auf den Sarg und zeigt, dass dort diese Person liegt. Einige Zeit später behauptet sie dann, dass diese Person jetzt im Himmel ist, nicht wahr? Und der Blick der Menschen geht dann in den Himmel, nur um einige Minuten später wieder auf die Erde zu kommen, wenn der Redner dann sagt, dass irgendwann diese Person wieder auferstehen wird von den Toten, nicht wahr? Dann fragt man sich, ist sie jetzt im Sarg oder im Himmel oder doch im Grab? Wo ist sie, nicht wahr? Der Tod ist allerdings nicht nur ein theoretisches Thema, sondern eines, das uns auch emotional sehr packen kann. Vor allem dann, wenn wir vielleicht liebgewordene Menschen zu früh verloren haben. Wobei die Frage von dem zu früh sowieso recht merkwürdig ist. Aber es gibt solche Fälle, wo Menschen noch in der Blüte ihres Lebens stehen und plötzlich vielleicht durch einen Autounfall, durch eine Krebserkrankung, durch irgendetwas Tragisches aus dem Leben gerissen werden. Und gerade dann stellt sich natürlich diese berühmte Frage nach dem Warum und auch, was ist jetzt mit dieser Person? Heute Abend möchten wir auch beginnen mit einem Wort aus der Prophetie. Im ersten Kapitel des letzten Buches der Bibel in Offenbarung, Kapitel 1, sagt Jesus in Bezug auf das Thema Tod: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus sagt mit anderen Worten, ich weiß, was es bedeutet, tot zu sein. Ich kenne mich aus in dieser Sache. Denn Jesus, so haben wir gelernt, ist gestorben. Er ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden. Deswegen sagt er, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus kennt sich aus mit dem Tod. Er kennt sich aus mit dem Leben. Er weiß, wovon er spricht. Andere Religionsführer und Philosophen, die kannten nur das Leben. Und die haben dann sich irgendetwas ausgedacht, philosophiert. Aber Jesus sagt, ich war lebendig, ich war tot und ich lebe wieder. Ich weiß, wie es ist, wenn man vom Leben in den Tod übergeht und vom Tod ins Leben zurückkommt. Ich kenne alle Phasen. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann sagt er, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus kann uns erklären, was mit dem Geheimnis des Todes es auf sich hat. Er kann uns dieses Geheimnis aufschließen. Und um das Thema zu verstehen, wollen wir genau das machen, was Jesus immer gemacht hat, wenn er die Bibel gelesen und studiert hat. In Lukas 24 finden wir ein Prinzip, das man nicht nur beim Thema Tod, sondern grundsätzlich immer anwenden kann, wenn es darum geht, ein biblisches Thema zu ergründen. Das heißt von Jesus, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Hier haben wir in einem simplen Satz die Methode, die Jesus angewendet hat, um ein biblisches Thema zu analysieren. Ich nenne das immer das A, B, C des Bibelstudiums, kann man sich leicht merken. A wie Anfang, B wie Bibel und C wie Christus. Wenn Jesus ein Thema studiert hat, hat er immer vorne angefangen. Weil in der Bibel die Dinge sich entfalten und wenn man den Anfang schon nicht versteht, dann versteht man den Rest auch nicht, wie wenn man ein Buch liest. Zweitens hat Jesus sich nicht nur auf einen Text am Anfang oder irgendwo bezogen, sondern Jesus hat die Schriften aller Propheten einbezogen, sodass er das Gesamtbild der Bibel betrachtet hat. Und dann hat er in allem, was er studiert hat, die Verbindung zu ihm selbst, zu Jesus Christus gesucht. Ohne dass wir es gemerkt haben, haben wir gestern Abend genau diese Methode angewandt. Wir haben beim Sabbat uns überlegt, wo ging das los? Wir haben bei der Schöpfung angefangen, am Anfang. Dann haben wir uns all die Texte angeschaut, wo der Sabbat vorkommt, im Alten und im Neuen Testament. Und wir haben immer deutlich versucht, die Parallele zu Jesus zu ziehen. Wer diese drei Prinzipien anwendet, das A, B, C des Bibelstudiums, der kommt zur Wahrheit. Es ist sehr schwer, wenn man diese drei Dinge aufrichtig und ehrlich anwendet, dass man dann irgendwo im Irrtum landet. Und so wollen wir das tun. Wir wollen zunächst einmal an den Anfang gehen, den Anfang der Menschheit. Wie ist der Mensch geschaffen worden? Nun, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben ja gestern gelernt, dass Gott die Welt geschaffen hat in 6 Tagen. Und wir haben auch gesehen, mit welcher Methode er das meistens gemacht hat. Was war seine Methode? Wie hat er das Licht geschaffen? Wie hat er den Himmel geschaffen? Wie ist er davor gegangen? Er hat gesprochen. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er sprach, es werde Himmel und es wurde ein Himmel. Er sprach, es werde Sonne und da war eine Sonne. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott nicht einfach gesagt hat, es werde Mensch. Und da stand er da. Wäre ja auch gegangen, oder? Er hätte einfach sprechen können, wie bei den Engeln damals, es werde ein Engel, nicht wahr? Und dann standen sie da. Als Gott den Menschen schuf, hat er nicht einfach nur gesprochen, es werde Mensch. Nein, die Bibel sagt uns, dass er auf die Erde kam. Auf diesen kleinen Planeten. Und das heißt hier, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Zunächst einmal ist es interessant, dass Gott sich Staub genommen hat. Das war übrigens nicht notwendigerweise das, was einzig da gewesen wäre. Die Bibel berichtet uns, dass in 1. Mose 2 dort in der Nähe auch sehr viel Gold vorrätig war. Da gab es Edelsteine. Man hätte den Menschen auch aus Gold machen können. Das wäre ganz toll gewesen, oder? Wenn wir aus Gold gewesen wären. Aber Gott nahm sich bewusst einen scheinbar ziemlich wertlosen Werkstoff, Staub. Und er formte aus dem Staub den Menschen. Und der Mensch lag dann dort auf dem Boden, ganz wunderbar als Skulptur gemacht. Und auch jetzt hätte Gott noch sagen können, es werde leben. Das tat er aber nicht. Es heißt hier, er blies den Odem. Odem ist ein altes deutsches Wort für Atem. Er blies den Atem des Lebens wo rein? In seine Nase. Wer hat schon mal eine Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht? Ja, einige wenige. Wie nahe muss man dort der zu beatmenden Person kommen? Also man kann jetzt nicht so aus 5 Meter Entfernung so versuchen, die Nase zu treffen, oder? Das geht nicht. Wenn Gott dem Staubmenschen das Leben geben wollte, dann sagt die Bibel, hat er sich quasi zu ihm niedergebeugt, niedergekniet in den Staub und kam dem Menschen quasi Nase auf Nase, sozusagen Mund auf Nase, ganz nahe. Das soll illustrieren, wie nahe Gott sich dem Menschen verpflichtet und ja, wie nahe er sich ihm fühlte. Und die Bibel sagt, als der Staub der Erde, den Gott geformt hatte, und der Lebensatem Gottes aufeinander trafen, da, Achtung, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das hebräische Wort für lebendige Seele ist Nefesh Chaya. Und ist interessanterweise nicht nur für die Menschen gebraucht, sondern auch für die Tiere. Die werden auch Nefesh Chaya genannt. Und das meint eigentlich sowas wie ein Lebewesen. Der Mensch bekam nicht eine Seele, sondern der Mensch wurde eine Seele. Und das werden wir jetzt gleich im Laufenden noch etwas genauer anschauen. Dieser Atem des Lebens, dieser Odem, der wird in der Bibel auch als Geist bezeichnet. Deswegen heißt es hier, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem, also der Atem des Allmächtigen, erhält mich am Leben. In diesem Sinne ist mit dem Geist nicht eine intellektuelle Fähigkeit gemeint. Das nennen wir auch manchmal Geist, nicht wahr? Seine geistigen Fähigkeiten oder er hat einen wachen Geist. In diesem Sinne meint der Geist einfach den Atem. Im Hebräischen ist das Ruach. Der Wind, der Atem, der Geist. Und entsprechend heißt es in Jakobus, denn gleich wie der Leib ohne Geist oder ohne Atem tot ist. Wir alle wissen, wenn ein Mensch nicht mehr atmet, ist er tot. Ein Leib ohne Geist ist tot. Was dieser Atem genau ist, wird unmissverständlich in Hiob erklärt. Solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Unter diesem Geist muss man sich jetzt nicht irgendwie so ein halbbewusstes, waberndes, intelligentes Wesen vorstellen, was da in uns hineingekommen ist. Nein, das ist tatsächlich genau das, was aus meiner Nase rauskommt, wenn ich mache. Machen wir gemeinsam, oder? Also das, was hier jetzt aus Ihrer Nase rauskommt, nicht wahr? Das ist der Odem, das ist der Atem. Das ist das, was Gott hineingelegt hat in uns, die Fähigkeit zu leben. Also nicht irgendwie eine mysteriöse Entität oder so. Einfacher Atem, das meint die Bibel mit dem Geist, mit dem Odem. Und so heißt es hier in Psalm 104, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, nimmst du ihren Odem, ihren Atem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Also wenn man das mathematisch ausdrücken würde, könnte man sagen, Staub plus Atem ergibt Seele, nicht wahr? Denn als der staubige Mensch von dem Atem Gottes behaucht wurde, wurde er eine lebendige Seele. Wenn man die Gleichung umdreht, heißt das, Seele minus Atem ergibt Staub, ganz genau. In Psalm 104 heißt es, sendest du deinen Odem aus, deinen Atem, so werden sie erschaffen. Psalm 12, Prediger 12, Vers 7, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn ein Mensch stirbt, so sagt die Bibel ganz eindeutig, dann trennt sich diese Einheit, die Gott geschaffen hat, nämlich von der Materie, dem Staub und dem Atem, die trennt sich in zwei Teile wieder auf. Der Atem geht zu Gott, der Staub, die Materie wird wieder zu Staub und geht zur Erde. In der Apostelgeschichte finden wir den Stephanus, der gesteinigt wird und der genau das meinte, als er sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das bedeutet, warten wir kurz, bis das Handy aus, alles klar. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, bedeutet nicht, dass irgendwie ein irgendetwas in ihm noch weiterleben würde, sondern es bedeutet genau das, was wir gerade gesehen haben, dass der Lebensatem zu Gott geht und der Staub zurückbleibt. Als Stephanus starb dann, gibt es diese interessante Formulierung hier in Vers 60. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Das ist eine Formulierung, die auch heute noch immer wieder gebraucht wird, um den Tod zu beschreiben. Eine Formulierung, die in der Bibel ganz entscheidend ist. Immer wieder lesen wir von dem sogenannten Todesschlaf. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, mein Herr, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. In der Bibel wird der Tod, die Erfahrung des Todes mit einem Schlaf verglichen. Und ich muss gleich dazu sagen, ein Schlaf, bei dem man nicht träumt, also wo man kein Bewusstsein hat. Jesus selbst hat es einmal sehr eindrücklich und deutlich ausgesprochen. Dort heißt es in Johannes 11, Vers 11, vielleicht erzähle ich kurz die Geschichte dazu. Jesus war gerade unterwegs und Jesus, der alle Menschen liebte, hatte trotzdem einige sehr gute Freunde. Unter denen waren Martha, Maria und Lazarus. Und Lazarus, einer seiner besten Freunde, lag krank im Sterben. Was macht man, wenn der eigene Bruder krank im Sterben liegt und Jesus in deinem eigenen E-Mail-Verteiler mit drin ist? Man schreibt ihm eine Nachricht, oder? Man ruft ihn an. Man sagt, Jesus, bitte komm und hilf uns. Jetzt warten wir vielleicht, bis alle Fenster zu sind. Gut, jetzt können Sie alle wieder zu mir schauen. Man kann, wenn man einen Menschen, wenn man Jesus als Freund hat, dann hatten Maria und Martha gehofft und sich gewünscht, dass Jesus ihnen besonders helfen würde. Sie sandten eine Nachricht, aber nichts passierte. Jesus blieb dort, wo er war und kam nicht, um zu helfen. Das heißt hier weiter, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Jesus sprach zu seinen Jüngern und sagte, der Lazarus, als er dann gestorben war, ist eingeschlafen. Und er sagte das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass die Jünger sogar glaubten, na, wenn er schläft, dann ist ja kein Problem, oder? Da sprachen seine Jünger her, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden, dann brauchen wir uns ja gar nicht bemühen. Aber Jesus hatte tatsächlich von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf, daraufhin nun sagte es Jesus ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Also Jesus redete vom Tod so als von einem Schlaf, sodass Menschen, die ihm zuhörten, sogar fälschlicherweise glauben konnten, der Mensch, der gerade gestorben ist, der hat einfach nur ein paar Stunden geschlafen. Diese Idee von dem Todesschlaf, wie gesagt, findet man immer und immer wieder. In Matthäus 27 heißt es, und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Oder in 1. Korinther 15, da haben wir die Toten. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Also das ist nicht nur ein Bild, das ein- oder zweimal verwendet wird, sondern sehr konsequent durch die gesamte Bibel hindurch. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Immer und immer wieder wird gesagt, dass Menschen, die tot sind, schlafen. Bei der Wiederkunft, wo von der wir übrigens am Samstagabend noch mehr hören werden. Wir haben ja am ersten Vortragsabend schon ein bisschen uns darüber unterhalten. Da heißt es hier, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Gemeint sind die Toten. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, fassen wir mal bis dahin zusammen, was wir jetzt an einer Fülle von Textstellen immer und immer wieder gesehen haben. Erstens, der Mensch ist eine Kombination von Staub und Atem. Nur wenn Materie und Atem beide gegenwärtig sind, dann ist es eine Seele. Fehlt eines von beidem, ist keine Seele mehr da, denn die Seele, Nefeshra, ja, das Lebewesen, besteht aus Staub und Atem. Zweitens, der Tod wird immer und immer wieder im Alten Testament und im Neuen Testament und von Jesus höchstpersönlich als ein Schlaf bezeichnet. Ein Todesschlaf, die Entschlafenen. Was also bedeutet, dass derjenige, der tot ist, offensichtlich nicht viel mitbekommt. Um genau zu sein, gar nichts. In Psalm 115 heißt es, die Toten rühmen den Herrn nicht. Manchmal gibt es ja die Idee, dass wenn jemand stirbt, er sofort in den Himmel geht und dort im himmlischen Chor dann im Sopran oder Alt mitsingt. Aber die Bibel sagt, die Toten rühmen den Herrn nicht. Keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Auch das passt ja nicht zu einer Vorstellung, dass Menschen sofort in die Hölle kommen und dort brennen. Ich weiß nicht, wer in der Hölle schweigen würde. Nicht wahr? Wer tot ist, schweigt. Weder lobt er Gott, noch ruft er irgendetwas anderes. In Psalm 6, Vers 6 heißt es, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Wer tot ist, denkt nicht an Gott. Das heißt, er kann gar nicht im Himmel sein, denn an wen sollte man sonst im Himmel denken als an Gott, oder? Im Tod gedenkt man nicht an dich. Prediger 9, Vers 5 ist vielleicht der klassische Vers. Dort heißt es, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Das heißt, obwohl wir immer mit großen Augen und viel Interesse auf das Thema Tod schauen, sind wir, die wir auf der Seite der Lebenden sind, eigentlich im großen Vorteil, denn wir können denken und wir können entscheiden. Wer erst einmal tot ist, der ist tot. Der denkt nicht mehr, der weiß nichts mehr, der kann dementsprechend auch keine Entscheidung mehr fällen. Viele Menschen gehen an das Thema Tod so ran, als ob sie sagen, naja, ich weiß nicht, was kommt, ich lasse mich mal überraschen, mal schauen, welche Optionen sich dann ergeben. Das wäre eine sehr unkluge Entscheidung. Solange wir jetzt noch denken können, handeln können, entscheiden können, sollten wir jetzt unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Wenn wir erst einmal tot sind, ist diese Chance nicht mehr vorhanden. Weiter in Prediger 9 heißt es, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr, kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Niemand kann, wenn er tot ist, sich entscheiden und sagen, oh, jetzt möchte ich doch lieber bei Gott sein. Niemand kann dann sagen, oh, jetzt möchte ich doch meine Ausrichtung ändern. Niemand kann dann noch etwas gut machen von dem, was er vorher verkehrt gemacht hat. Die Gelegenheit, Dinge wieder gut zu machen, die Gelegenheit, eine Entscheidung für Gott zu fällen, die Gelegenheit, Dinge zu tun, von denen wir überzeugt sind, dass sie richtig sind, die haben wir jetzt, solange unser Herz noch schlägt. Und übrigens ganz nebenbei gesagt, niemand von uns hat eine Garantie, auch wenn wir uns noch so viel bewegen, nicht wahr? Dass wir noch so und so viele Jahre oder Jahrzehnte leben. Die entscheidenden Dinge im Leben sollte man niemals aufschieben. Und wenn es irgendetwas gibt, von dem du überzeugt bist, dass du es wirklich tun solltest, wie zum Beispiel dein Leben Gott in die Hände geben, dann warte nicht noch einen Monat, ein Jahr oder eine Woche, denn du nimmst vielleicht an, dass du sie hast. Aber solltest du vorher sterben, gibt es dann kein Wirken mehr, kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist aus mit allen seinen Plänen. Ich weiß nicht, welche Pläne du hast, lieber Freund, liebe Freundin. Was du noch so vorhast im Leben. Ich denke, jeder von uns hat Pläne, oder? Dinge, für die er aufsteht, Dinge, für die er lebt. Dinge, die ihm wichtig sind. Wenn du sie erfüllt sehen willst, tu sie jetzt. Denn wenn du stirbst, sind deine Pläne aus. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Hier spricht Petrus, das ist zur Zeit von Pfingsten, bei der berühmten Pfingstpredigt, und er spricht von David. Zu dem Zeitpunkt war David ungefähr 1000 Jahre tot. Und David, so sagt uns die Bibel, war ein sehr gläubiger Mann. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat zwar auch schwere Fehler gemacht, hat schwer gesündigt, aber Gott hat ihm vergeben. Und wir dürfen annehmen, dass David zu den Geretteten gehört, zu den Erlösten, denen Gott ewiges Leben schenken möchte. Und 1000 Jahre nach seinem Tod steht Petrus in Jerusalem und sagt, ihr wisst, unser Stammvater David, unser Patriarch David ist gestorben und wir können alle gemeinsam auf den Jerusalemer Friedhof gehen und wir können immer noch den Grabstein von David sehen. Der ist noch da. Sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Und dann sagt Petrus im Neuen Testament unter Inspiration des Heiligen Geistes, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Also 1000 Jahre nach seinem Tod ist David noch immer nicht im Himmel. Und ich stelle mir die Frage, woher kommen Christen auf die Idee, dass Menschen, wenn sie sterben, sofort im Himmel sind? Wenn im Neuen Testament eindeutig der Heilige Geist durch Petrus sagt, dass der gläubige Mann David noch 1000 Jahre nach seinem Tod immer noch in seinem Grab ist. Er ist nicht in den Himmel aufgefahren. Ganz besonders poetisch hat sich das Buch Hiob mit dem Tod auseinandergesetzt. Und da gibt es diese sehr interessanten Verse in Hiob 14 ab Vers 10. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt. So legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind. Regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Wie lange? Bis die Himmel nicht mehr sind. So lange schlafen die Toten den Todesschlaf. Ich weiß nicht, ob Sie heute auf dem Weg hierher aufgepasst haben und mal in den Himmel geschaut haben. War der Himmel noch da? Himmel ist noch da. Solange der Himmel noch da ist, wo er bisher immer war, sind die Toten im Todesschlaf. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das wird ja immer so sein. Nein, wir werden am Samstagabend lernen, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo der Himmel, der jetzt dort ist, wo er immer schon gewesen ist, mal nicht mehr an diesem Ort sein wird. Aber da werden wir am Samstagabend noch mehr darüber erfahren. Und dann wird sich auch das ändern. Dann werden auch die Toten nicht mehr in ihrem Todesschlaf sein. Das heißt weiter, und dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setztest und dann wieder an mich gedächtest. Aber wird dann der Mensch, wenn er stirbt, leben? Diese Frage hat die Menschen schon im Alten Testament beschäftigt. Sie wussten, wenn der Mensch tot ist, ist er tot. Er weiß nichts, er kann nichts, er hört nichts, er sieht nichts. Aber wird er jemals aus diesem Zustand wieder erwachen? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen. Hiob, der hat diese interessante, enorme Vision, dass Gott ihn rufen wird, wenn die Himmel nicht mehr sind. Am Ende der Tage wird Gott ihn rufen und Hiob sagt, dann werde ich antworten. Dann werde ich aus diesem Todesschlaf erwachen. In Johannes 11, in der Geschichte mit Lazarus, haben wir gesehen, dass Jesus eindeutig sagte, er ist gestorben und er schläft. Jesus hat dann einige Tage später tatsächlich das Heim von Maria und Martha aufgesucht. Und als er auf dem Weg zu ihnen ist, da merken das die Schwestern und sie kommen dann zu Jesus gerannt, eine zuerst an die andere. Und sie machen deutlich, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann hättest du ihm ja helfen können, oder? Und Jesus fragt sie dann, ob sie glauben, dass der Lazarus noch einmal leben wird. Und sie sagen, ja, ja, ich glaube das an der Auferstehung am letzten Tag. Sie waren sich sicher, dass Gott in der Vergangenheit helfen könnte. Sie waren sich sicher, dass Gott in der Zukunft helfen könnte. Sie hatten nur nicht so richtig den Blick dafür, dass Gott in der Gegenwart direkt vor ihnen stand. Und als Jesus diese gesamte Szene dort sieht, geht er daran, eines seiner größten Wunder zu tun, die er überhaupt getan hat. Er fragt, wo Lazarus begraben ist. Er möchte illustrieren, dass tatsächlich der Tod nicht das Letzte ist. Er hatte zwar schon einige Menschen auferweckt, die Tochter des Jairus und den Sohn der Witwe von Nain, aber die waren meistens gerade erst gestorben und wurden direkt danach wieder auferweckt. Und so hätte vielleicht jemand sagen können, heute mit medizinischen Begriffen, naja, wer weiß, vielleicht waren die ja so fast tot, ja. Hirntod, vielleicht war da irgendwie noch so eine letzte Chance. Jesus hatte sich bewusst Zeit gelassen, mehrere Tage, um sicherzustellen, dass Lazarus nicht nur stirbt, sondern dass er mehrere Tage tot ist. Manchmal erhört Gott unsere Bitten so lange nicht, bis sicher ist, dass wenn er eingreift, es ein echtes Wunder ist. Jesus wartet und wartet und wartet, um so sicher zu sein, dass Lazarus lange genug tot ist, dass wenn dieser Lazarus auferweckt wird, niemand mehr irgendetwas sagen kann, sondern dass es wirklich ein Wunder zur Ehre Gottes ist. Der Lazarus war so lange tot, dass als Jesus vorschlägt, dass man den Grabstein zur Seite nehmen würde, seine Schwester sagt, bitte, bitte nicht, tu das nicht. Er stinkt. Denn am vierten Tag hat die Verwesung eingesetzt. Und es gibt unterschiedliche Gerüche und Menschen mögen unterschiedliche Gerüche, aber einen verwesenden Leichnam, das mag keiner riechen, oder? Aber Jesus setzt sich durch. Und Jesus ruft ihn mit den einfachen Worten, Lazarus, komm heraus. Und die Leute, die alle mit abgewandten Gesichtern, ich war mit zugehaltenen Nasen gesagt, was macht denn der Jesus? Wir wollen trauern, nicht wahr? Die schauen sich um, wie da so eine Mumie hervorkommt, nicht wahr? Und Freund. Ich weiß nicht, wer zuerst den Mut hatte, dort auf ihn zuzulaufen, nicht wahr? Bist du es wirklich? Und dann ihn befreit hat. Und alle wollten natürlich wissen, Lazarus, erzähl uns, was hast du erlebt? Nun, Lazarus hat nichts erzählt. Warum nicht? Er hatte nichts erlebt. Er hatte geschlafen, er hatte von all dem nichts mitbekommen, von all den drei Tagen. Das Letzte, an das er sich erinnern kann, war, wie er auf dem Krankenbett lag und sich gedacht hat, ich hätte mich so gefreut, noch einmal Jesus zu sehen. Das wäre wirklich meine letzte Freude gewesen. Schade, dass er es nicht geschafft hat. Wahrscheinlich hat er so viel anderes zu tun. Er hat es bestimmt nicht böse gemeint. Wahrscheinlich musste er irgendwo anders jemandem helfen. Und ist eingeschlafen. Er macht seine Augen wieder auf und wundert sich, dass er nicht sehen kann, nicht wahr? So viel weißes Zeug um sein Gesicht. Ganz dunkel noch, nicht wahr? Aber jemand hat gerufen. Oh, ich bin im Grab. Und er steigt heraus. Nun, wenn es wahr wäre, wie viele Menschen glauben, dass der Lazarus und alle anderen, wenn sie sterben, gleich in den Himmel gehen, dann wäre diese Geschichte ziemlich absurd. Stellen wir uns mal vor, den Lazarus, wie er sofort in den Himmel gekommen ist, nicht wahr? Sich sofort mit den Engeln anfreundet und durch die goldene Stadt geht und schon ein bisschen Harfe übt, nicht wahr? Im himmlischen Chor mit Eifer mitsingt und während gerade die Chorprobe ist und er singt seinen Tenor mit großer Freude, heilig, 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 hört er die Nachricht von Jesus, Lazarus, komm runter. Und er sagt, oh nee, ne? Was soll ich denn auf der Erde? Ich bin doch schon im Himmel. Hätte Jesus sowas gemacht? Nein, 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 nein. Das wäre sehr grausam gewesen. Lazarus war nicht im Himmel, denn Auch David ist nicht in den Himmel aufgefahren und auch Lazarus ist nicht in den Himmel aufgefahren. Lazarus hatte von all dem nichts mitbekommen. Er hatte seine Augen zugemacht, hatte seine Augen aufgemacht. 4 Tage waren vergangen. Aber vor diesen 4 Tagen hat er nichts gemerkt. Im Grunde genommen verliert, wenn man die biblische Botschaft versteht, der Tod plötzlich seinen Schrecken. Denn was passiert ist, man macht die Augen zu, man macht die Augen auf. Und dann sind dann 4 Tage, 4 Jahre oder auch 4000 Jahre vergangen. Nun, viele Menschen glauben, dass trotzdem der Mensch irgendwie so etwas wie eine unsterbliche Seele hat. Ja? Wir haben zwar gelernt, die Seele ist die Verbindung von Staub und Atem, nicht wahr? Der aus dem Staub und als Gott den Atem hineinblies, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Weiß jemand, wie oft das Wort Seele in der Bibel vorkommt? So ungefähr, Pi mal Daumen. Wie oft kommt das Wort Seele in der Bibel vor? Mal schätzen, wie oft? Beides. Seele. 50 Mal, 100 Mal, 150 Mal mehr. Jemand hat eine, wer hat eine Schätzung? 1070 ist ganz gut. Ja, es sind 1600 Mal. Von diesen 1600 Mal, wie oft kommt das Wort mit dem Adjektiv unsterblich vor? Nada. Zero. Nicht ein einziges Mal in der Bibel finden wir den Begriff unsterbliche Seele. Was wir aber finden, ist kurioserweise genau das Gegenteil. Denn es heißt hier, siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Es gibt zwar in der Bibel nicht einen einzigen Vers mit einer unsterblichen Seele, aber es gibt das Gegenteil. Es gibt eine sterbliche Seele, denn das Wort Seele meint einfach Lebewesen. Nefesh Chaya im Hebräischen. Wie die Tiere. Und wir verwenden dieses Wort auch im Deutschen oft so, wenn wir zum Beispiel sagen, das ist ein 200-Seelendorf. Da meinen wir ja nicht, dass dort 200 Geister umherschwirren. Ja? Nein, es sind 200 Menschen aus Materie, die atmen, 200 Seelen. Oder von der Arche Noah heißt es, dass dort 8 Seelen auf der Arche Noah waren. 8 Menschen, die hatten Muskeln und Knochen und Fleisch und Haut und alles und haben geatmet. Seelen. Und das ist genau die Bedeutung. Lebewesen, Seelen, die sündigen, sollen sterben. In Römer 6 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Tod und Leben sind 2 Gegensätze. Es gibt nicht das Leben in der Hölle und das Leben im Himmel, sondern es gibt den Tod und das Leben. Also, wie ist das mit der Unsterblichkeit? In Timotheus heißt es, von Jesus Christus, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gott allein hat Unsterblichkeit. Und wenn Gott allein Unsterblichkeit hat, können wir nicht behaupten, dass wir Menschen eine unsterbliche Seele in uns selbst haben. Es ist wahr, dass wir nach Unvergänglichkeit streben. Nun, wenn man nach Unvergänglichkeit strebt, dann strebt man da deswegen nach, weil man sie noch nicht hat. Der Mensch an sich hat keine Unvergänglichkeit oder Unsterblichkeit. Er strebt danach und die Bibel sagt uns, dass Gott sie uns geben wird. Wann? Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Wir haben schon gesehen, wann das passieren wird, wenn die Himmel nicht mehr sind. Wenn Jesus Christus wiederkommt, am Ende der Zeit werden die Toten, die an Jesus geglaubt haben, auferstehen, auferweckt werden und werden dann die Unverweslichkeit, die Unsterblichkeit erhalten. Nun, warum ist das Thema auch für die Prophetie so entscheidend? Die Bibel sagt uns, dass es Verführungen geben wird, auch beim Thema des Todes. Uns wird gesagt, dass dämonische Geister ausgehen, um Zeichen tun und zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises und so weiter und so fort. In 2. Korinther 11, Vers 14 heißt es, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Was würden Sie machen, wenn plötzlich zu Hause die Oma, die vor 10 Jahren begraben worden ist, an der Couch steht? Und die sieht aus wie Oma und die redet wie Oma und die weiß sogar noch die Dinge, die Oma wusste. Es gibt eine interessante Geschichte von einer Frau, die ihren Mann im Krieg verlor. Eine amerikanische Frau, ihr Mann war Soldat und die Nachricht kam, dass ihr Mann im Krieg verschollen sei, gestorben sei und er zu den Gefallenen zähle. Und es war ein großer Schock für sie und sie hat da lange mit zu kämpfen gehabt. Und eines Tages hörte sie von dieser Gruppe von religiösen Menschen, die sich versammeln, um Kontakt zu den Toten aufzunehmen. Und sie fand das ganz interessant. Sie dachte sich, wer weiß, nicht wahr, was das ist. Ging dorthin und erzählte ein bisschen von ihrer Lebensgeschichte und man fragte sie, ob sie denn nicht auch Kontakt zu ihrem verstorbenen Mann haben wolle. Ja, warum nicht? Nicht wahr? Mal sehen, wie es ihm so geht. Und gesagt, getan, plötzlich hatte sie diese übernatürlichen Begegnungen mit, so schien es allem Anschein nach, ihrem eigenen Mann. Der sah aus wie ihr Mann und sprach wie ihr Mann und wusste all die Dinge über ihre Ehe wie ihr Mann. Und das ging einige Zeit so, bis es eines Tages an der Tür klopfte. Und sie öffnete die Tür und vor ihr stand ihr Mann, der nie gestorben war, sondern nur verschollen war. Und jetzt überlegte sich die Frau, wenn mein Mann nie tot war, mit wem habe ich denn da gerade gesprochen? Die Bibel offenbart uns, dass der Satan, wir haben das ja am zweiten Abend schon gesehen, durchaus in der Lage ist, sich zu verstellen. Der Satan steckt hinter der Schlange, hinter dem Drachen, hinter dem König von Tyrus, hinter dem König von Babylon. Für den Satan ist es ein leichtes, mit all seinen Engeln, die Erscheinung von verstorbenen Menschen zu imitieren. Und wenn wir unseren Glauben nicht auf das geschriebene Wort Gottes basieren, sondern uns allein von unseren Sinnen leiten lassen, dann sind wir in der Gefahr, verführt zu werden und uns in die Fänge des Satans zu begeben. Der Satan war der Erste, der diese Idee einer unsterblichen Seele propagiert hat. In 1. Mose 3 und dort Vers 4, da sagte er der Frau, der Eva, in Bezug auf die Sünde, dass sie keineswegs sterben werden, wenn sie sündigen würden. Mit anderen Worten, was er sagt, wenn ihr nicht sündigt, lebt ihr und wenn ihr doch sündigt, lebt ihr trotzdem. Es gibt für euch keine Möglichkeit, aufzuhören zu existieren. Ihr werdet immer in der einen oder anderen Form weiterleben. Und genau das ist das, was viele Menschen in christlichen Kirchen, aber auch in okkulten Kreisen glauben, dass der Mensch einfach weiter existiert. In irgendeiner Form oder einer anderen, nicht wahr? Aber die Bibel warnt auf das Schärfste, sich mit Menschen einzulassen, die vorgeben, Kontakt zu den Toten zu haben, die vorgeben, irgendeine Art von Kommunikation zu ermöglichen. Wir sollten das meiden unter allen Umständen, denn hier sprechen nicht die Toten, denn die wissen nichts, können nichts, planen nichts, sondern hier sprechen Dämonen in menschlicher Gestalt. Was also tun, wenn die Oma, die vor 10 Jahren gestorben ist, an der Couch steht? Keine Angst haben, sondern sagen, es steht geschrieben, die Toten wissen gar nichts. Du bist nicht meine Oma. Dann wird sie auch verschwinden. Also, was auch immer das ist, nicht wahr? Zurück zu der Frage des Todes und der Unsterblichkeit. Und was passiert, wenn der Mensch stirbt? Trotz all dem, was die Bibel so eindeutig durch all die Bücher hindurch beschreibt, gibt es einige wenige Stellen, die auf den ersten Blick etwas anderes zu sagen scheinen. Die berühmteste natürlich am Kreuz von Golgatha, als Jesus mit 2 Verbrechern gekreuzigt worden ist. Und beide Verbrecher haben ihn verflucht, aber als sie sahen, wie Jesus sich dort gab, wie er redete, welche Worte er wählte, hat einer von beiden erkannt, hier stirbt kein Krimineller neben uns, hier stirbt der Sohn Gottes. Und er tut das Beste, was er tun konnte, in den letzten Momenten seines Lebens ergreift er noch die Hand, die ihm ewiges Leben anbietet und wendet sich zu Jesus und bittet ihn, ihn zu retten. Voller Glauben. Und Jesus antwortet dann, auf die, also er sagt hier, und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus schaut ihn an, seine Jünger hatten ihn verlassen, seine Freunde zum Teil verraten, die Soldaten hatten ihn misshandelt, die Juden hatten ihn bespuckt und hatten ihn ausgelacht und verspottet. Aber hier war wenigstens einer, der erkannte, was er, Jesus, eigentlich dort tat. Und Jesus sagt dann diese interessanten Worte. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn man das liest, dann denkt man, meine Güte, das ist doch genau das Gegenteil von all dem, was wir vorher in der Bibel gelesen haben. Also, was sollen wir tun? Den Bibeltext einfach streichen, rausschneiden aus der Bibel, weil er uns nicht gefällt? Nein. Bei diesem Vers lohnt es sich, einmal einen Blick in ein antikes Manuskript zu werfen. Das sieht nämlich so aus. Da haben wir den gleichen Vers nochmal hier. Ja, kann man gut lesen, nicht wahr? Und hier geht es los, nicht wahr? Amen, lego, soi, semeron, mit emu, ese, ento, paradiso. Wenn man das jetzt hier liest, was fällt auf? Also erstmal fällt auf, dass sie es mit der Kleinschreibung noch nicht hatten, oder? Alles große Buchstaben. Und dann auch relativ nah beieinander. Ja? Eigentlich, man weiß gar nicht, wo das Wort anfängt und aufhört, wenn man nicht die Sprache gut kennt. Und dann gibt es kein Komma, kein Punkt, kein Semikolon, kein Fragezeichen. Alles nur Großbuchstaben nebeneinander in wilder Reihenfolge. Wenn man das Ganze jetzt mal, also hier haben wir den Text, nicht wahr? Ja. Das müsste natürlich nicht Hesekiel 45 sein, Entschuldigung, sondern Lukas 23. Und hier habe ich das mal aufgeschrieben, dass man das mitlesen kann, so für alle, die jetzt kein Griechisch können. Wahrlich, also Amen, wahrlich, Lego, ich sage, soi, dir, Semeron, heute, mit, emu, mir, ese, wirst du sein, en, in, to, dem, paradiso, Paradies. Und wie wir gerade gesehen haben, gibt es da keinen Punkt, kein Komma und nichts weiter. In den meisten Fällen ergeben sich Punkt, Komma, Semikolon und so weiter aus dem Satzzusammenhang, aus der Grammatik. Es gibt aber wenige Fälle, wo man das so oder so platzieren könnte und das wäre beides möglich. Um das mal zu demonstrieren. Ich könnte also das Komma hier hinsetzen. Da, ja. Dann heißt es, wahrlich, ich sage dir, Komma. Was sage ich? Heute mit mir wirst du sein in dem Paradies. Man kann aber das Komma oder den Doppelpunkt auch einfach ein Wort später setzen, nämlich von da nach da. Und dann sieht es so aus. Wahrlich, ich sage dir heute, was sage ich dir heute? Mit mir wirst du sein im Paradies. Nun, von der griechischen Grammatik ist beides möglich. 50-50, 50%, 50%, könnte beides möglich sein. Woher weiß ich also, was stimmt? Nun, das Tolle an der Bibel ist, man muss nicht Griechisch können, um sie zu verstehen. Amen. Ach, einige waren es. Die Bibel erklärt sich immer selbst. Nämlich hier in Johannes 20, Vers 17 heißt es, Jesus spricht zu ihr am Sonntagmorgen, als er auferstanden ist, also am dritten Tag nach der Kreuzigung. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Heißt mit anderen Worten, wenn Jesus am Sonntag der Maria Magdalena sagt, ich war noch nicht beim Vater, war er dann am Freitag mit dem Schächer am Kreuz im Paradies, ja oder nein? Nein, denn dann hätte er entweder den Kriminellen angelogen oder er hätte hier gelogen. Wenn er also in beiden Sätzen die Wahrheit sagt, dann muss das Komma an der Stelle sein, die sagt, wahrlich, ich sage dir heute, jetzt, wo ich gerade am Kreuz hänge und es so aussieht, als ob ich als Krimineller getötet werde, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist, was der Vers meint. Nun, als Jesus am Kreuz starb und dann in das Grab gelegt wurde, ist etwas passiert, was es vorher und hinterher nie wieder gegeben hat. Die Bibel sagt, dass Jesus uns gesagt hat in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Nun, was das bedeutet ist, Jesus ist auf eine ganz besondere Art und Weise auferstanden. Jesus war nicht der Erste, der von den Toten auferstanden war, denn Lazarus war von den Toten auferstanden. Die Tochter des Jairus und einige andere waren von den Toten auferstanden, aber jedes Mal, weil Gott ihnen das Leben zurückgegeben hatte. Doch im Fall von Jesus sagt uns die Bibel, dass Jesus sich das Leben selbst gab. Und deswegen sagt er an anderer Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn Jesus wiederkommt, kann er deswegen den Menschen ewiges Leben geben, weil er Leben in sich selbst hat. Das Thema vom Leben und Tod ist nicht nur eine Frage von, was passiert, wenn ich sterbe, sondern es zeigt auch, wer das Leben allein geben kann, weil er selbst ewiges Leben hat, nämlich Jesus. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten werden zuerst auferstehen. Die Toten in Christus. Wenn Jesus wiederkommt, und wir werden mehr davon erfahren am Samstagabend, dann werden alle diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, die ihr Leben ihm in die Hände gelegt haben, die werden von den Toten auferstehen. Wie Hiob es sagt, die Himmel werden vergehen und sie werden auf die Stimme Jesu antworten. So wie Lazarus werden sie hervorkommen. Da werden einige wie Abraham hervorkommen und die haben dann 4000 Jahre Menschheitsgeschichte verpasst, nicht wahr? Haben ihre Augen zugemacht, werden ihre Augen aufmachen und haben alles dazwischen nicht mitbekommen. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Und dann heißt es, wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt, wenn das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Die Bibel sagt, der Tod ist nicht das Letzte. Wenn Jesus wiederkommt, wird er den Tod eines jeden Gläubigen besiegen. Und dann werden Menschen ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Viele Menschen haben Angst vorm Sterben. Und wenn die Stunde kommt, zittern sie, weil sie nicht genau wissen, was passiert. Und die Schmerzen sind vielleicht auch stark, aufgrund der Krankheit. Aber dann kommt der Tod und im nächsten Moment wachen sie auf und 3000 Jahre, 2000 Jahre, 500 Jahre Menschheitsgeschichte sind vorbei. Der Buchdruck und das Auto und das Smartphone erfunden worden, alles nicht mitbekommen. Man macht die Augen auf, man sieht Jesus und man stellt diese Frage, Tod, wo ist dein Stachel? Das war ja gar nichts. Warum hatten wir solche Angst vorm Tod? Das Leben war viel anstrengender. Tod, wo ist dein Stachel? Wenn Jesus wiederkommt, wird es aus Millionen Mündern erklingen, der Tod war ja gar nichts. Wir haben nichts mitbekommen, wir haben gar nicht gemerkt, dass wir tot sind. Tod, wo ist dein Stachel? Aber wenn Jesus wiederkommt, werden nicht alle so fröhlich sein, sondern die, die nicht an Gott geglaubt haben, die nicht anerkannt haben, die ihr Leben ihm nicht gegeben haben, die werden sterben. Diese werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wenn Jesus wiederkommt und die Gläubigen auferstehen werden, den Tod besiegt haben durch Jesus, ist das Thema von Leben und Tod noch nicht zu Ende. Denn viele werden tot bleiben. Sie haben niemals Jesus vertraut. Sie haben dem Lebensgeber ihr Leben nicht anvertraut. Sie bleiben tot in der Erde. Und viele, die da noch gelebt haben, werden ebenfalls sterben. Und die Bibel sagt uns, dass die Erde dann ein sehr finsterer Ort sein wird. In Jeremia 4 heißt es, ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Also Tohu Wabohu, wüst und leer. Finster. Die Berge erbebten und alle Hügel schwankten. Da muss man sich mal vorstellen, was hier in der inneren Schweiz dann los sein wird zu dem Zeitpunkt. Nicht wahr? wenn die ganzen Alpen schwanken. Ja? Kriegt zwar keiner mehr mit, weil alle tot sind. Muss trotzdem ein Spektakel sein. Dieser Zustand erinnert sehr stark an das, was in 1. Mose 1, Vers 2 steht, als die Erde vor der Schöpfung wüst und leer war und finster. Warum ist es jetzt so? Kein Mensch ist mehr da, denn alle Gläubigen sind mit Jesus in den Himmel gegangen und die Ungläubigen sind alle weiterhin tot. Der Tod ist noch präsent auf dieser Erde. Die Menschen sind nicht mehr. Das Land ist zur Wüste geworden, die Städte sind zerstört, die Erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Während die Gläubigen im Himmel sind und sich ihres neuen Lebens erfreuen, sind die Toten auf der Erde überall präsent. Die Erde ist dann ein Ort des Todes. Die Bibel nennt diesen Zeitpunkt der Tag des Herrn, wenn die Erde zur Wüste gemacht wird und die Sünder vertilgt werden. Amos 5 sagt, dass der Tag des Herrn Finsternis ist und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz. Petrus sagt uns, dass dieser Tag des Herrn dadurch gekennzeichnet wird, dass die Elemente vor Hitze sich auflösen, die Himmel, Achtung, mit Krachen vergehen, nicht wahr? Wenn die Himmel nicht mehr sind, werden die einen auferstehen, die anderen bleiben tot. Die Erde wird später verbrennen. Und Petrus sagt uns auch, dass der Tag des Herrn 1000 Jahre dauert. 1000 Jahre wird dieser Zustand anhalten. In der Offenbarung, in der Prophetie, ganz am Ende wird genau das beschrieben. Ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, die Wüste, in das Chaos, in das Tohuwabohu dieser Erde und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind und nach diesen muss er für eine kurze Zeit heraus losgelassen werden. Nun, was bedeutet das? Schauen wir mal in Markus 5, Vers 2. Dort wird beschrieben von einem Menschen, der Jesus begegnete, der einen unreinen Geist hatte, der von Dämonen besessen war und den man mit Ketten nicht binden konnte. Heißt also auf Deutsch, hier heißt es, er war mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Heißt also auf Deutsch, wenn der Satan gebunden ist, ist er nicht gebunden, weil man ihm eine Titankette angelegt hat. Der Satan ist gebunden, weil kein Mensch mehr da ist, weil alle Menschen tot sind. Es sind die Fesseln der Finsternis, von denen Petrus schreibt, weil dort, wie gesagt, kein Mensch mehr ist. Nun, was macht der Satan dort 1000 Jahre lang? 1000 Jahre lang wird Satan über die Erde herrschen, über ein Reich des Todes. Während die Gläubigen im Himmel sind und lebendig sind, wird alles, über was der Satan 1000 Jahre herrscht, tot sein. Und zum ersten Mal werden Leben und Tod ganz klar voneinander getrennt sein. Alle, die zu Jesus gehören, sind lebendig. Alle, die sich für Satan entschieden haben, sind tot. Der Satan regiert über seine Untertanen. Sein Problem ist nur, die sind alle tot. Er wollte ja unbedingt so sein wie Gott, oder? Er wollte angebetet werden. Aber Anbetung hat damit zu tun, dass man Leben geben kann. Würdig bist du, Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Wissen Sie, Gott ist unglaublich fair. Als der Satan gesagt hat, ich möchte angebetet werden, da wusste Gott, dass Satan das gar nicht das Recht dazu hat. Aber doch Gott dem Satan eine Chance. Er sagt, lieber Satan, ich bin Schöpfer, ich werde angebetet, weil ich in 6 Tagen aus einer wüsten und chaotischen und finsteren Erde ein Paradies gemacht habe. 6 Tage. Wenn Jesus wiederkommt, die Gläubigen mit sich nimmt und dem Satan für 1000 Jahre die Erde überlässt, sagt er auf Deutsch zu ihm, jetzt bist du dran. Du kriegst die Erde so, wie ich sie am Anfang hatte. Wüst und leer und finster. Und ich gebe dir nicht 6 Tage. Ich gebe dir auch nicht 6 Monate. Auch nicht 6 Jahre. Ich gebe dir 1000 Jahre. Zeig mal, was du kannst. Ich stelle mir vor, wie der Satan dann anfängt, vielleicht aus dem Staub der Erde irgendwelche Hasen zu formen, nicht wahr? Und dann hineinpustet. Und alles, was er hat, ist nur Staub in der Nase. Und nach 1000 Jahren wird es deutlich werden, dass Satan kein Leben geben kann. Alles, wo er herrschen kann, ist nur Tod. Das Reich des Todes. Und der letzte Dämon wird merken, der Satan hat gelogen. Seine Macht wird gebrochen durch dieses 1000-jährige Reich des Todes auf Erden. Währenddessen sind die Gläubigen im Himmel. Und es heißt hier, dass ihnen das Gericht übergeben wurde. Und dann heißt es, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung, die Auferstehung des Lebens. Das ist die erste Auferstehung. Aber dann heißt es, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung bei der Wiederkunft. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes sein und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Während 1000 Jahre der Satan über Tote regiert, regieren die lebendigen Gläubigen 1000 Jahre im Himmel. Aber dann kommt es zum Showdown zwischen Leben und Tod. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Wenn er vorher gebunden gewesen ist, weil niemand da war, den er verführen konnte, was bedeutet sein Loslassen? Es bedeutet, dass Menschen wieder existieren müssen. Die Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben, die jetzt für mindestens 1000 Jahre tot waren, werden auferweckt. Das nennt die Bibel nicht die Auferstehung des Lebens, sondern jetzt, die aber das Böse getan haben, die Auferstehung des Gerichts. Gott gibt auch ihnen noch einmal das Leben, aber nicht um ewiges Leben haben zu können, sondern lediglich, um festzustellen, dass sie für immer verloren sind. Wir werden am Samstag noch mehr darüber erzählen, aber hier schon ein paar technische Details dazu. Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus. Die Toten stehen auf, nicht unverweslich, nicht mit einem neuen Körper, sondern so, wie sie ins Grab hineingekommen sind. Irgendwelche römische Soldaten, die im Teutoburger Wald von einem Germanen eine Axt in den Kopf bekommen haben, die stehen auf und haben immer noch die Spalte im Kopf. Da kommt Hollywood nicht mit. Milliarden von Menschen in steigenden Gräbern. Warum? Die meisten der Ungläubigen, die gestorben sind, haben nie so völlig die Macht Gottes gesehen. Und Gott wird sie ihnen zeigen. Die Bibel sagt, dass dann, nach den 1000 Jahren, wenn dieser Showdown zwischen den Gläubigen und denen, die Satan nachgefolgt sind, passieren wird, dass dann die Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herabkommen wird. Johannes hat es gesehen. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und dann, wenn Gott die Ungläubigen, die solange tot waren, jetzt zum Leben auferweckt, wird der Satan zum letzten Mal seine verführerische Macht einsetzen. Er wird behaupten, Achtung, festhalten, dass er die Ungläubigen zum Leben erweckt hat. Er, der 1000 Jahre nicht einen Hasen schaffen konnte, wird diesen Milliarden Menschen einreden, dass er ihnen das Leben gegeben hätte. Und er verführt all diese Ungläubigen. Und interessanterweise geht es auch diesmal um die Frage von Leben und Tod. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und was dann genau passieren wird und wie das sein wird, werden wir alles am Samstagabend noch genauer behandeln. Aber was wir heute lernen ist, dann, wenn sie das Heerlager der Heiligen umzingeln und die geliebte Stadt umzingeln, dann fällt Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrt sie. Warum erwähne ich das heute Abend? Weil viele Menschen beim Thema Tod Angst haben vor einer ewig brennenden Hölle. Viele Menschen zittern bei dem Gedanken an den Tod, weil sie denken, wenn sie nicht gut genug waren, werden sie in den Höllenschlund hinabgeworfen und werden dort von Gott in aller Ewigkeit gebraten am Spieß. Und die Bibel spricht in sehr deutlichen Begriffen von diesem Feuer. Sie sagt, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also stellen wir diese Frage, gibt es eine Hölle? Und die Antwort ist eindeutig, Ja, denn Jesus sagt, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also was ist dann die Hölle? Im Alten Testament gibt es einen wesentlichen Begriff und das ist Sheol und das meint einfach nur das Grab. Nichts weiter, das Grab, also das, was ein paar Zentimeter unter der Grasnarbe ist oder im Gestein eingegraben. Aber im Neuen Testament gibt es drei Worte. Hades, das ist Grab, Sheol, Tartarus, die äußere Finsternis und Gehenna. Und Gehenna ist dieser brennende Ort. Da ist tatsächliches Feuer. Das ist das, was eigentlich das Höllenfeuer ausmacht. Also was kann man über die Hölle aus der Bibel lernen? Erstens ist die Hölle, das höllische Feuer, eine Strafe nach einem Gericht. Jesus spricht von dem höllischen Feuer als etwas, das jemand bekommt nach einem Gerichtsurteil. Nicht nachdem er stirbt, sondern nach einem Gerichtsurteil. Und wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie gemerkt, während der 1000 Jahre wird Gericht gehalten im Himmel. Zweitens sagt uns Jesus, dass Menschen mit ihrem Körper ins höllische Feuer kommen. Also nicht mit irgendeiner wabenden Seele, sondern mit ihrem tatsächlichen Körper, den sie haben. Und das höllische Feuer ist das Gegenteil vom Leben. Also das Höllenfeuer ist nicht eine andere Form von Leben, also Leben im Feuer, sondern es beendet das Leben und es wird vom ganzen Körper erfahren. Und das Feuer, Achtung, das Höllenfeuer, ist nicht irgendwo in der Nähe des Erdmittelpunktes, nicht wahr? Es gab mal vor einigen Jahren einen Zeitungsartikel in Amerika, da stand, dass bei Bohrarbeiten in der Ukraine man die Hölle gefunden hätte. Man hätte so tief gebohrt, man hätte die Schreie gehört. Ich glaube, solche Artikel kann man nur in Amerika verfassen. Das Höllenfeuer ist nicht irgendwo am Erdmittelpunkt, sondern das Höllenfeuer kommt nach den 1000 Jahren vom Himmel, von Gott gesandt, auf die Erde. Und wie ist es mit dieser Idee, dass es von Ewigkeit zu Ewigkeit brennen wird? Heißt das, dass Gott für ewig Menschen quälen wird? Nun, der Begriff Ewigkeit ist ein bisschen, wie soll man sagen, ambivalent. In Judas 7 wird uns gesagt, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Sodom und Gomorra wurden mit ewigem Feuer vernichtet. Hausaufgabe, heute Abend gehen Sie nach Hause und googeln mal mit Google Maps so auf das Tote Meer, die Gegend, und suche mal, ob Sie noch Satellitenbilder finden von diesem Feuer. Werden Sie nicht finden. Das Feuer ist lange ausgegangen. Ewiges Feuer bedeutet nicht, dass es heute noch brennt. Ähnlich ist auch die Idee von Ewigkeit bei der Geschichte von Jona. Vielleicht kennen Sie die. Der Mann, der vor Gottes Auftrag wegrennt und dann ins Meer geworfen wird und von einem Wal aufgeschnappt wird. Und als er da 3 Tage in diesem nach Fisch stinkenden Walmagen zubringt, sagt er, zu den Gründen der Erde sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Können Sie es nachvollziehen, dass für den das eine Ewigkeit war? 3 Tage lang mit diesem ganzen Fischgestank und dieser Magensäure, die übrigens die Haut blau macht, das muss eine Ewigkeit für ihn gewesen sein. Aber es waren nur 3 Tage. Ewig ist also relativ. Und auch der Begriff unauslöschliches Feuer, den Jesus verwendet, ist relativ, denn in Jeremia wird das unauslöschliche Feuer gebraucht, um die Vernichtung Jerusalems durch den Großkönig, Sie ahnen schon, Nabucodonosor II. Zu beschreiben. Der hatte Jerusalem vernichtet mit unauslöschlichem Feuer. Das war aber nach ein paar Tagen dann auch verbrannt. Die Idee ist also, dass ein Feuer mit ewigen Konsequenzen, die Menschen für immer vernichten wird. So sagt es uns die Prophetie. Maleachi sagt, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen. Sie werden nicht in Ewigkeit rösten, sie werden verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. Hier heißt es, die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen im Rauch, vergehen sie. Und in Psalm 37 heißt es, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Die Bibel kennt zwei Tode. Der erste Tod, den alle Menschen, bis auf die wenigen, die bei der Wiederkunft dann lebendig sind und ein paar Ausnahmen, erleiden, ist ein Schlaf. Und jeder, der den Todesschlaf erlebt, kann ich ihm mal sagen, weil er erlebt ihn ja nicht mehr, also. Jeder, der in diese Phase des Todesschlafes kommt, wo er nichts merkt und nichts hört und nichts sieht, wird aus diesem Todesschlaf auch wieder auferweckt werden. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Und dann gibt es den zweiten Tod. Und den sterben etliche Menschen niemals. Warum? Weil sie Jesus angenommen haben, der für sie diesen Tod gestorben ist. Gläubige Menschen sterben auch den ersten Tod, aber der erste Tod ist nichts Schlimmes. Der erste Tod ist ein Schlaf, man kriegt ihn nicht mal mit und wenn man auferwacht und aufgeweckt wird, fragt man sich, Tod, wo ist dein Stachel? Aber der zweite Tod ist wirklich tragisch, denn wenn man den erlebt, kommt man nie wieder. Dann ist man für immer weg. Man existiert nicht mehr. Und die große, entscheidende Frage im Leben, die wir uns eigentlich stellen müssen, wenn man quasi die gesamte biblische Botschaft ganz hochphilosophisch in eine Frage zusammenbringt, ist es die Frage, möchtest du existieren? Ja oder nein? Schon mal drüber nachgedacht? Möchtest du existieren? Ja oder nein? Gott hat uns geschaffen und es liegt in der Natur der Sache, dass er uns vorher nicht fragen konnte, ob wir existieren möchten. Weil wie soll er uns fragen, wenn wir nicht existieren, oder? Also ist er mal im guten Glauben vorangegangen und hat uns erst einmal geschaffen und die gesamte Geschichte der Bibel, der gesamte Erlösungsplan, Heiligtum, alles, was wir behandeln, beantwortet nur eine Frage, nämlich ich muss die Frage stellen, will ich auch existieren oder will ich lieber nicht existieren? Denn darauf kommt es am Ende an. Menschen werden sich entscheiden, ob sie existieren wollen oder nicht existieren wollen. Und die Menschen, die existieren wollen, die haben realisiert, dass es nur eine einzige Quelle des Lebens gibt, nämlich Gott. Man kann nur mit Gott leben. Und deswegen ist die eigentlich die einzige Wahlmöglichkeit, die wir Menschen haben, genau diese. Will ich existieren oder will ich nicht existieren? Manchmal sagen Christen, Gott lässt dir die Wahl, willst du mit ihm leben oder ohne ihn leben? Ich verstehe das schon, aber eigentlich ist es total falsch. Gott kann uns die Option, willst du ohne ihn leben, nicht geben, denn die gibt es gar nicht. Die ist nicht existent. Gott kann uns nur fragen, willst du existieren? Dann musst du mit mir leben, weil ich bin das Leben. Oder willst du nicht existieren? Willst du dem Satan hinterher folgen, der 1000 Jahre lang beweisen wird, dass er niemandem das Leben geben kann? Das ist die einzige Wahl, die wir haben. Willst du existieren? Oder willst du nicht existieren? Und jeder Einzelne von uns entscheidet durch sein Leben, durch seine Handlung, durch seine Entscheidung, durch seine Worte, ob er leben will oder nicht leben will. Paulus hat sich entschieden. Paulus wusste, ich will leben und zwar für ewig mit Gott. Am Ende seines Lebens hier auf der Erde, bevor er geköpft wurde, aufgrund seines Glaubens, sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, nicht jetzt sofort, sondern an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wenn Jesus Christus wiederkommt, mehr darüber am Samstagabend, wird jeder, der an Jesus glaubt, die Unverweslichkeit, die Unvergänglichkeit, das ewige Leben erhalten. Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Er ist die Auferstehung und das Leben. Während wir jetzt ein Musikstück hören, möchte ich uns alle einladen, dass wir über diese tiefgründige Frage einmal wirklich nachdenken. Will ich existieren oder nicht? Was ist die Grundlage meiner Existenz? Warum bin ich überhaupt? Und was muss ich tun, um sicherzustellen, dass ich in alle Ewigkeit weiter existieren werde? Heute Abend haben wir gesehen, dass es einen gibt, der Leben geben kann. Und ich möchte uns alle einladen, darüber nachzudenken, wem wir unser Leben übergeben, damit er uns am Leben halten kann und uns ewiges Leben geben kann. Wer von uns möchte heute sagen, ich möchte dem Lebensgeber Jesus mein Leben anvertrauen, denn er ist derjenige, der mich geschaffen hat und der, auch wenn ich einmal sterben sollte, mir das Leben wieder geben kann, damit ich in Ewigkeit bei ihm sein kann. Ich möchte das gerne tun. Das ist auch dein Wunsch. Gott segne dich. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns das Thema vom Tod klar und deutlich in der Bibel erklärst. Niemand von uns muss sich von mystischen und heidnischen Gedanken irritieren lassen. Niemand von uns muss denken, dass du jetzt schon Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende weg quälst in einem nie endenden Feuer, sondern du bist sehr liebevoll und sehr gütig und gnädig. Auch wenn wir heute noch nicht alles studiert haben, was mit der Wiederkunft und dem Millennium zu tun hat, haben wir doch heute gesehen, dass du allein Leben geben kannst und dass der Tod, der Todesschlaf kein Schrecken ist, sondern wer in dir stirbt, im Vertrauen auf dich, den wirst du auferwecken zu ewigem Leben. Aber worüber wir wirklich nachdenken sollten, das ist der zweite Tod, der Menschen völlig aus der Existenz nehmen wird. Und du hast angeboten, dass durch Jesus Christus, der stellvertretend für uns gestorben ist, wir das nie erleben müssen, sondern ewiges Leben haben können. Und das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass wir dir unser Leben anvertrauen können, dass du gut dafür sorgst und dass du uns einmal bei dir zu dir holen wirst und wir mit dir leben dürfen. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen. Dankeschön, dass du dieses Video angeschaut hast. Wie du vermutlich schon ahnst, gibt es noch viel mehr zu lernen. Mehr als in allen Videos dieser Internetseite dargestellt wird. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass du nicht einfach nur ein paar Videos anschaust, sondern anfängst, dich selbst mit diesem unglaublich spannenden Buch auseinanderzusetzen. Kauf dir am besten noch heute eine Bibel und liest jeden Tag ein wenig darin. Du wirst sehen, wie viel Gott dir persönlich beibringen wird. Am meisten Freude macht das, wenn man das nicht alleine tut, sondern mit anderen Gleichgesinnten. Und deswegen möchten wir dich einladen, einmal zur Adventgemeinde nach Bern zu kommen. Dort gibt es viele verschiedene Angebote, Hauskreise, Bibelunterricht und vieles mehr. Du kannst dich auf der Internetseite der Adventgemeinde dort genauer informieren. Und wir würden uns freuen, wenn du schon bald einmal unser Gast in der Adventgemeinde Bern sein wirst. Gottes Segen bis dahin.